Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Sinkende Pegelstände in Deutschland. Welche Auswirkungen hat das auf die Energieversorgung in Deutschland? Die Preise explodieren. Was passiert mit der Inflation? Kann die Fed an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen? Und warum hat die People's Bank of China die Zinsen gesenkt? Ja, Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Ausbleibender Regen hat dazu ja geführt, dass die Pegelstände an den großen Flüssen rapide abgenommen haben, teilweise unter den sogenannten Nullpegel gesunken sind, was nicht nur für die Fischwelt dort einen Impact hat, natürlich auch für die andere Wirtschaftswelt. Transportvolumen mussten auf Schiffen reduziert werden, weil sie einfach den Tiefgang nicht mehr erreichen konnten oder nicht mehr fahren konnten. Das heißt, Kohlekraftwerke teilweise werden nicht mehr so stark bewirtschaftet, beziehungsweise bekomme ich mehr so viel Kohle, was natürlich auch Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland hat. Wie groß ist denn der Impact aktuell?
Ja, Sebastian, die Energieversorgung ist natürlich in ganz Europa ein großes Problem. Wir haben nicht nur in Deutschland niedrige Pegelstände, auch in Frankreich sehen wir ja, dass einige Atomkraftwerke zumindest auf verminderter Last fahren müssen, weil die Flusspegel die Kühlung nicht mehr hergeben. Wir haben Wasserkraftwerke in Norwegen, die nicht in der Weise produzieren können wegen Wasserknappheit und damit Strom nach Großbritannien, nach Kontinentaleuropa leiten. Und wie du natürlich richtig ansprichst, auch Deutschland leidet darunter. Schiffe können nicht mehr in der Weise beladen werden, wie das typischerweise der Fall ist. Wir haben jetzt zuletzt ein bisschen Entlastung gesehen, aber es müsste sicherlich noch sehr viel mehr Regen kommen, um hier wieder Normalstände zu haben. Und das verbunden mit dem Ukraine-Krieg und mit den Drohungen Russlands. Jetzt soll ja auch Nord Stream 1 Ende des Monats wieder abgestellt werden für eine Reparatur. Das führt dann natürlich dazu, dass wir geradezu explodierende Preise haben für Energie, also gerade Strom, Gas. Diese Preise schießen an den Börsen nach oben und haben mittlerweile also tatsächlich schwindelerregende Höhen bekommen. Ich habe vor einer Woche am Wochenende über diese Mechanismen geschrieben auf LinkedIn und interessanterweise hat sich der Preis seitdem schon wieder verdoppelt. Also man muss eigentlich fast minütlich hingucken und reibt sich die Augen, aber die Preise gehen schon ganz gewaltig durch die Decke.
Ja, du hast gerade mit den Rohstoffpreisen angesprochen, auch die Preise, die durch Decke durchgehen. Nun sind ja die Rohstoffhändler aus der Vergangenheit doch hohe Volatilitäten gewohnt. Ist das was Besonderes aktuell für Sie oder können wir schon wieder von einem neuen Normal sprechen?
Ja, mit dem neuen Normal wäre ich immer vorsichtig, aber wir haben uns natürlich in gewisse Abhängigkeiten begeben und stellen jetzt fest, dass es doch besser gewesen wäre, ein paar Alternativen parat zu haben. Wir haben ja auch gesehen, Kanzler und Vizekanzler waren in Kanada, wollten dort Wasserstoff und auch verflüssigtes Erdgas kaufen. Allerdings gibt es keine Anlagen, also es geht gar nicht so schnell und deswegen stehen wir hier unter einem Druck aufgrund eben, wie gesagt, dieser Problematik mit Russland. Auf der anderen Seite kommen dann zusätzlich noch diese Probleme in Norwegen, in Frankreich etc. dazu und das führt dann dazu, dass die Preise im Grunde gar nicht so sehr volatil sind, sondern im Moment nur eine Richtung kennen und die ist eben nach oben. Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Zentralbank ja schon daraufhin oder angedeutet, muss man besser sagen, dass sie die Zinsen doch etwas stärker jetzt am 8. September anheben könnte. Der Bundesbankpräsident Nagel hat sogar erwähnt, dass die Inflation zweistellig ausfallen könnte jetzt im zweiten Halbjahr. Und zweistellige Inflationszahlen in Deutschland hatten wir zuletzt im vierten Quartal 1951. Also daran sieht man schon, wie außergewöhnlich die Situation ist. Auch die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, die ja jetzt wieder reingekommen sind, deuten an, dass diese Last der hohen Erzeugerpreise, der hohen Energiepreise, der hohen Rohstoffpreise, der immer noch nicht ganz funktionierenden Lieferketten natürlich auch auf der Industrie und auch auf den Services lastet.
Du hast gerade angesprochen, Olaf Scholz ist in Kanada. Und natürlich kann man eine Energieversorgung nicht so schnell umstellen. Du hast angesprochen, Nord Stream 1 soll zum Monatsende wieder gewartet werden. Nichtsdestotrotz sind die Gasspeicher, was ich heute Morgen gelesen habe, schon fast bei 85% voll in Deutschland. Wie passt das denn zusammen?
Ja, wir verbrauchen natürlich schon weniger Gas im Moment. Ich glaube schon, dass sich sowohl die Industrie als auch die privaten Haushalte auf diese Thematik versuchen einzustellen, so gut wie möglich Gas zu sparen. Wir wissen aber auch, dass die Gasspeicher uns nicht über den gesamten Winter bringen werden. Es ist natürlich eine gute Nachricht, dass wir es schaffen, die Gasspeicher nach vorne zu kriegen. Aber wie gesagt, wir brauchen darüber hinaus sicherlich Alternativen. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass die Terminals für die Anlandung von Flüssiggas dann im Winter auch wirklich funktionstüchtig sind, also zumindest zwei, und wir ein Stück weit der russischen Gaslieferung damit auffangen können. Also ja, es besteht da natürlich die Hoffnung, dass wir zwar weiter sparen müssen und das auch sollten, aber wenn wir vernünftig mit der Situation umgehen, dann müssten wir eigentlich auch über den Winter kommen können. Wie gesagt, natürlich hat das dann mit Sparen zu tun, mit vollen Speichern und mit Alternativen, die wir zumindest in einem gewissen Rahmen dann vorrätig haben.
Du hast gerade das Thema EZB schon angesprochen und der Erwartung, dass vielleicht die Zinsen etwas stärker ansteigen als das, was bislang vom Markt angenommen wurde. Würde mich mal interessieren, reden wir eigentlich, ich meine, die Konjunkturerwartungen in der Eurozone sind runtergegangen, ZEW-Umfrage war schlecht. Können wir schon von einer richtigen Rezession reden? Beziehungsweise die technische Rezession ist doch schon vorbei auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie stark wird diese doch dann höhere Zinserhöhung die Wirtschaft belasten?
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob die Zinsen tatsächlich die Wirtschaft so stark belasten. Ich glaube, zunächst mal sind es eben die Erzeugerpreise, die hier die Wirtschaft belasten, die Inputpreise, die Energiepreise. Und Sebastian, die würden ja in Euro gerechnet wahrscheinlich sogar etwas günstiger werden, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt und damit den Euro, der heute wieder unter die Parität gefallen ist, ein Stück weit helfen kann und unterstützen kann. Ein festerer Euro würde schlichtweg die Importe vergünstigen, billiger machen und natürlich dann eben auch die Energie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar der wichtigere Effekt ist im Vergleich zu der zweifellos dämpfenden Funktion von höheren Zinsen auf Investitionen und Beschäftigung. Der Arbeitsmarkt läuft aber recht robust. Ich glaube, dass die Unternehmen im Moment sowieso ein Stück weit verunsichert sind, eher Produktionsstätten stilllegen aufgrund nicht vorhandener oder eingeschränkter Gaslieferungen. Und deswegen ist wahrscheinlich das wichtigere Augenmerk im Moment sogar auf die Währungsparität zu legen. Und hier könnte eben eine Zinsanhöhung den Euro stützen und die Importpreise damit günstiger gestalten.
Ja, lass uns mal Richtung USA gucken. Diese Woche, Donnerstag bis Samstag, Zentralbank-Symposium in Jackson Hole, wie jedes Jahr. Und auch eigentlich muss man sagen, wie jedes Jahr wird die Rede des Fed-Präsidenten mit Spannung erwartet. Jerome Powell, diesmal ist so ein bisschen in seinem Vortrag, glaube ich, in der Zwickmühle, sich erklären zu müssen, warum die Fed die erhöhte Inflation zunächst als vorübergehend interpretiert hat. Und auf der anderen Seite aber auch darstellen, wie sie jetzt in der Lage sein wird, das Inflationsziel von 2% dann doch irgendwann zu erreichen. Glaubst du, dass es Jerome Powell gelingen wird, diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, unter der ja auch so ein bisschen die EZB leidet, und die korrigierten Inflationsprognosen anpassen wird?
Also ich glaube nicht, dass Jerome Powell am Freitag um 16 Uhr in Jackson Hole eine Rede halten wird, die uns totale Transparenz verschafft, wie die amerikanische Notenbank weiter agieren wird. Sie hat ja auch bei der letzten Sitzung die sogenannte Forward Guidance vom Tisch gezogen, also die Erklärung, wie die Geldpolitik denn dann in Zukunft agieren könnte. Deswegen würde ich jetzt da keine offensive Rede in Jackson Hole erwarten, zumal ja auch das nächste FOMC-Meeting, also der Geldpolitische Rat der amerikanischen Notenbank, gar nicht so weit dahin ist, nämlich am 21. September, hier erwartet der Markt im Moment so knapp 0,7 Prozentpunkte, 70 Basispunkte Zinsanstieg, also irgendwo zwischen 50 und 75, dann, das ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Mal gucken, wie es dann ausfallen wird, datenabhängig selbstverständlich. Klar dürfte aber auch sein, dass ein einzelner Datenpunkt wie bisher, nämlich dass die Inflation von 9,1 auf 8,5 gefallen ist, nicht ausreichen wird, um die amerikanische Notenbank hier von ihrem Zinszyklus abzubringen. So waren auch die Äußerungen zu verstehen, die zuletzt aus der Fed gekommen sind. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, liegt der Markt da gar nicht so verkehrt, wenn er eine Zinserhöhung 50 bis 75 Basispunkte momentan einpreist.
Das heißt, deine Erwartungshaltung, nehmen wir mal an, die Fed würde 75 Basispunkte erhöhen, würde das aus deiner Sicht den Euro nochmal stärker unter Druck setzen, auch wenn die EZB jetzt vielleicht erstmal vorlegen wird? Oder glaubst du, das ist eigentlich schon eingepreist, das größere Überraschungsmomentum ist die EZB?
Ich glaube schon, dass das größere Überraschungsmoment bei der Europäischen Zentralbank liegt, weil natürlich auch Europa durch die Energiepreise hier noch mehr unter Druck ist, in eine Rezession zu verfallen. Möglicherweise haben wir schon negatives Wachstum in Deutschland im dritten Quartal, in Europa dann einschließlich Deutschland sehr wahrscheinlich im vierten Quartal. Die USA könnten über die Zinsseite auch eine milde Rezession Anfang des Jahres erleben, weil natürlich einfach die Inflation auch Kaufkraft der Konsumenten wegnimmt. Und wir wissen ja alle, dass die Vereinigten Staaten knapp 70% ihres Bruttoinlandsprodukts über den privaten Konsum generieren. Also das ist sicherlich ein Problem, aber nichtsdestotrotz ist die Inflation ein so großes Thema und auch ein soziales und gesellschaftliches Problem, dass ich schon glauben würde und auch hoffen würde, ehrlich gesagt, dass die Notenbanken hier durchziehen und nicht zu sehr momentan auf die Konjunktur achten, die vielleicht ja sogar davon, oder das ist meine Überzeugung, sie wird sogar davon profitieren, wenn die Notenbanken sich gegen die Inflation stemmen und diese Inflationszahlen wieder runterkommen. Und ja, deswegen muss man, glaube ich, über den Winter schon mit schwierigen Monaten rechnen, mit rückläufigem Wirtschaftswachstum und mit Notenbanken, die jetzt den Kampf gegen die Inflation aufnehmen.
Ja, lass uns mal Richtung China gucken. Die chinesische Wirtschaft erholt sich ja relativ schwach. Wie überraschend ist für dich die Entscheidung der People's Bank of China gewesen, den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kreditfazilitäten um 10 Basispunkte zu senken auf eine 2,75%, wodurch im Grunde genommen die großen Zentralbanken momentan eher die andere Seite der Zinsen spielen?
Ja, es kam schon relativ überraschend. Man hätte daran denken können, da ja schon letzte Woche die Medium-Term Lending Facility gesenkt worden ist, um 10 Basispunkte auf 2,75. Also der Zins, den die People's Bank of China von den Banken wiederum nimmt, wenn die Banken sich bei der People's Bank of China mit Geld versorgen. Jetzt sind auch die Zinsen gesenkt worden, die die Banken an ihre Kunden weiterreichen sollen. Und sie sind stärker im langfristigen Bereich gesenkt worden als im kurzfristigen. Also ein Jahr um 5 Basispunkte, 5 Jahre um 15 Basispunkte. Das deutet darauf hin, dass man in China vor allen Dingen den Immobilienmarkt stabilisieren möchte. Hier hat es ja auch zuletzt Meldungen gegeben, dass die Projektentwickler mit Krediten versorgt werden sollen, damit die noch nicht zu Ende gebauten Häuser und Wohnungen dann auch fertiggestellt werden können. Und die Volksrepublik hat offensichtlich das Problem des schwachen Wachstums erkannt und will sich dagegen stemmen mit verschiedensten Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen. Ich könnte mir vorstellen, dass da sogar vor dem Kongress der Kommunistischen Partei im Oktober, wo ja Xi Jinping dann sehr wahrscheinlich seinen dritten Term antreten wird, die Maßnahmen nochmal weiter verstärkt werden, weil man natürlich für einen solchen Kongress und für eine potenzielle Wiederwahl dann auch gute Stimmung haben möchte.
Wie groß sind eigentlich die Auswirkungen der steigenden Spannung zwischen China und den USA auf die chinesische Wirtschaft?
Ja, im Moment hält sich das in Grenzen. Es gibt natürlich die Empfehlung, und einige Unternehmen haben das auch schon umgesetzt, ihre Notierungen in New York durch mindestens mal Notierungen in Hongkong zu ergänzen. Manche haben sich auch schon von der Wall Street zurückgezogen. Also da sieht man natürlich entsprechende Maßnahmen. In der Realwirtschaft ist es noch überschaubar, was sicherlich auch daran liegt, dass China ja im Moment noch mit den Nachwirkungen Corona, Lieferketten und so weiter und so fort kämpft. Man sieht es natürlich auch zum Teil auf der Technologie-Seite, wo einfach Transfers nicht erlaubt wird. Aber wie gesagt, so richtige Bremsspuren hat das im Moment noch nicht ergeben. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn wir hier ja weiterhin Diskussionen um Taiwan haben sollten oder diese sogar eskalieren, dass man natürlich dann nochmal über völlig andere Maßnahmen redet. Und das ist sicherlich eine ausgesprochen gefährliche Situation für die Weltwirtschaft insgesamt, wenn sich die größte und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sagen wir mal, nicht ganz wohlgesonnen gegenüberstehen.
Ja, Olli, vielen Dank. Ich glaube, was man heute wirklich festhalten kann, ist, wir müssen weiter gucken, wie die Zentralbanken auf die Inflation global reagieren und natürlich auch, wie die Zinsen ansteigen werden, wie die Überraschungen sind, was natürlich insbesondere auch für uns im Euro-Bereich, nachdem der Euro so unter Druck geraten ist, ein ganz wichtiger Punkt ist. Vielen lieben Dank und alles Gute.